Tracker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Diesmal der zweite Teil einer vierteiligen Serie zum Thema 1. Mai. Im ersten Mal haben wir uns ein bisschen mit der Geschichte des 1. Mai beschäftigt, auch wenn wir da dann nur bis zum Zweiten Weltkrieg unter Anführungszeichen gekommen sind. Danach war es auch nicht mehr so extrem spannend, muss man sagen, irgendwie, weil der Kampftag zumindest in den Ländern, mit denen sich die meisten von uns vielen beschäftigen, mehr zu einem Feiertag geworden ist. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass der 1. Mai hat immer eine politische Bedeutung gehabt und es hat jahrelang einfach wirklich, Jahrzehnte muss man eigentlich sagen, bestimmende Themen am 1. Mai gegeben. An den Mikros für euch sind heute
Marlies,
Brigitte,
Werner
und Axel. Ja, und eines dieser bestimmenden Themen, um das es über viele Jahrzehnte gegangen ist und das, glaube ich, heute wieder top aktuell ist und eigentlich von Jahr zu Jahr in Anbetracht des steigenden Arbeitsdrucks und da auch wieder leider sinkenden Lebenserwartung immer aktueller und aktueller wird, ist schlicht und einfach das Thema Arbeitszeitverkürzung. Schon bei dem Kongress der Zweiten Internationale im 1889er Jahr, bei dem eben der 1. Mai als weltweiter internationaler Kampftag des Proletariats beschlossen worden ist, ist die Forderung nach einem 8-Stunden-Tag erhoben worden. In Österreich hat es über 8 Jahrzehnte gedauert, bis er tatsächlich umgesetzt worden ist, weil natürlich ist mit dem 8-Stunden-Tag auch die 40-Stunden-Woche gemeint gewesen. Ach so. Die 48-Stunden-Wochen mit 6 Arbeitstagen habe ich nie verstanden, irgendwie als 8-Stunden-Tag irgendwie. Aber schauen wir mal, wie irgendwie dieser Kampf geführt worden ist irgendwie. Also begonnen hat es tatsächlich irgendwie am 1. Mai 1890 in einem weltweiten Sinn, wenn es in einzelne Länder diese Forderung schon länger gegeben hat. Gerade in England hat es ja den Kampf um eine Arbeitszeitverkürzung schon lange gegeben. Aber als wirklich weltweite Forderung der Arbeiterinnenklasse irgendwie ist einfach am 1. Mai 1890 gekommen irgendwie. Und dann, glaube ich, in den meisten Ländern über viele, viele, viele Jahrzehnte erhoben worden und es gibt noch immer einen Haufen Länder, wo es keinen 8-Stunden-Tag gibt.
Bei uns auch nicht mehr.
Es gibt auch die 40-Stunden-Wochen immer.
Ja.
Es hat es einmal gegeben für einen kurzen Zeitraum von ungefähr 40 Jahren, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechne.
1969, also 1975 war es dann der 40-Stunden-Tag, also die 40-Stunden-Woche.
Also erst haben wir 45 gehabt.
Ne? Genau. Mhm. Und dann?
42
und ja. Dann 1975 waren es halt dann die 40-Stunden-Woche und bis 2018 ist alles gut gegangen. Mhm.
Also die 45 sind ja erst 1959 gekommen. Irgendwie. Man darf ja nicht vergessen, dass sie in Wirklichkeit in einem relativ kurzen historischen Zeitraum von gerade einmal 16 Jahren hat es 8 Stunden Arbeitszeitverkürzung in der Woche gegeben. Also das war wirklich eine massive Verkürzung. Das ist eigentlich, hart gesagt, ein ganzer Arbeitstag, den die Leute mehr frei gehabt haben. Irgendwie. Das ist echt Lebensqualität in meinen Augen.
Ja, der Kampf um den 8-Stunden-Tag oder Arbeitszeitverkürzung hat ja tatsächlich, also wenn man es jetzt ein bisschen drastisch bezeichnen will, mit dem 1. Mai 1890 begonnen. Ne? Weil man muss ja das auch erst in die Köpfe von den Menschen reinbringen, dass man weniger arbeiten kann als, weiß ich nicht, 14, 16 Stunden in der Fabrik auch an Sonntagen und an Samstagen und so weiter. Und begonnen hat es ja dann schon, also eher Ende des 19. Jahrhunderts, dass sie gesagt haben, okay, es ist jetzt nicht ganz klar, ob das jetzt schon der gewerkschaftliche Druck war oder ob sie tatsächlich eingesehen haben, dass die Leute zu viel arbeiten. Aber es gab ja dann schon die Sonntagsruhe. Ne? Und mit dem Aufkommen der Kollektivverträge zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ja, wie ich vorher schon gesagt habe, Arbeitszeit immer ein massiver Verhandlungspunkt. Aber unter 55 Stunden die Woche ist kaum ein Kollektivvertrag gekommen. Und mit dem Ersten Weltkrieg ist dann alles aufgehoben worden und dann erst mit der Gründung von der Ersten Republik ist ja der 8-Stunden-Tag eingeführt worden. Und der war ja schon, ich meine, wenn man sich denkt, dass die Leute da vorher bis zu 70 Stunden gearbeitet haben, dass jetzt nur mehr unter Anführungszeichen 48 Stunden gearbeitet haben, war schon eine dramatische Erleichterung. Und
der 8-Stunden-Tag für Nicht-Beamte, weil die Beamten haben schon ein paar Jahre vorher gehabt.
Ne? Ah, das weiß ich nicht.
Ja.
Und wenn man dann anschaut, es ist immer so, ich habe mir das einmal angeschaut und das ist auch ein bisschen polemisch, aber die Leute, die mich kennen, wissen, ich habe eine Liebe zu Kollektivverträgen. Und es war echt immer so, okay, wir fordern was, dann tut der Staat ein bisschen was. Und dann wird es in einzelnen Kollektivverträgen einzeln verhandelt. Ja, und wir haben fast 800 Kollektivverträge. Also ihr könnt euch vorstellen, wie mühsam das ist, dass man da überall Arbeitszeitverkürzung einbringt. Und das haben sie schon während den letzten Jahren der Monarchie bis zum Ersten Weltkrieg gemacht. Und das war auch schon eine Forderung, dass zum Beispiel am Samstag zum Mittag Arbeitsschluss ist. Und das war eine ganz zentrale Forderung von den Frauen vor allem, weil die Frauen haben gearbeitet von Montag bis Samstagabend und am Sonntag haben sie dann den ganzen Haushalt machen müssen. Das heißt, die haben überhaupt nie frei gehabt. Und deswegen war das so, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass am Samstag zu Mittag aus ist, damit die Frauen am Samstagnachmittag den Haushalt machen können, dass die Männer mithelfen, so weit waren wir noch nicht, und dass sie am Sonntag dann frei haben. Und tatsächlich haben die das dann branchenweise langsam durchgesetzt. Und dann fangen aber auch an auf der anderen Seite, nämlich, dass die Frauen jetzt bei den Ausflügen dabei sind am Sonntag. Also der Ausflug am Sonntag wird plötzlich ein zentrales Erlebnis. Ja, etwas, was anders ist als die schimpelige Wohnung und die Arbeitsstätte. Man kann rausgehen. Ja, und vielleicht hat man auch nur gehört, dass man sich ein Bier kauft oder so irgendwas. Und in der Ersten Republik war dann so, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir müssen schauen, dass dieser Samstagschluss wieder kommt. Ja, also dass die Leute früher heimgehen können. Und auch in Kollektivverträgen wieder verankert. Und dann sind die Nazis gekommen, dann war alles kaputt. Und in den ersten Jahren nach 1945 war es nicht klar, was gilt jetzt in Österreich. Ja, gilt jetzt da dieses 8-Stunden-Tagsgesetz aus der Ersten Republik oder gehört das Nazi-Gesetz? Ja, was stimmt da jetzt? Ne? Also arbeiten wir jetzt 48 Stunden oder 60? Ja, weil es hat auch die Regelung gegeben, dass Frauen in Betrieben, wo viele Frauen und Jugendliche waren, die Frauen und Jugendliche nur 44 Stunden gearbeitet haben. Und das hat dann einige Streiks gebraucht, bis es so durchgesetzt worden ist, dass sie wieder 44 Stunden arbeiten, statt die Nazi 60 Stunden. Und dann kam der erste Generalkollektivvertrag, den wir vorher schon angesprochen haben, mit einer Arbeitszeitverkürzung. Und erstaunlicherweise unter einer ÖVP-Alleinregierung im Jahr 1969 schon mit massivem Druck von Gewerkschaften und der Sozialdemokratie, kam dann eben dieses 40-Stunden-Gesetz. Und das dann halt bis 1975 war, also ist, und wo wir dann tatsächlich nur mehr 40 Stunden gearbeitet haben. Und wo es dann auch geheißen hat, okay, jetzt kann man den Samstag ganz freigeben. Und 1975 war es auch noch nicht so, dass die Männer gerne im Haushalt mitgeholfen haben.
Aber es ist schon schräg irgendwie, wenn du das genau anschaust, innerhalb von ungefähr 15 Jahren massive Verkürzung um 8 Stunden. Und natürlich gibt es einzelne Kollektivverträge, wo es kürzer ist, aber theoretisch ist ja die 40-Stunden-Woche nach wie vor Standard. Man kann sie in Ausnahmewochen verlängern auf bis zu 60 und bla bla bla. Aber jetzt ist seit 50 Jahren, okay, ich tue jetzt einmal ein Jahr runden, okay?
Ja.
Aber de facto seit einem halben Jahrhundert ist jetzt nichts weitergegangen. Das heißt, die meisten Leute, die jetzt arbeiten, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wahrscheinlich, haben nie in ihrem Leben eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung erlebt. Irgendwie, wenn man jetzt einmal vom Urlaubsgesetz absieht.
Ja, wie alt warst du 1975?
8.
Ja, eben.
Also ich hab aber auch nicht die 40 Stunden Schulwoche gehabt, aber ich glaube, das hat auch niemand von uns gehabt, weil wir sind alle noch bis Samstagmittag in die Schule gegangen, oder?
Ja.
was ich ja schräg finde, was mir jetzt so aufgegangen ist bei dem, was du gesagt hast, Malise, ist, weil ja gerade es von der rechten Reichshälfte diese schöne Leitkulturdebatte gibt.
Oh, also,
vergesst bitte nicht, ich hab jetzt ein Dora verwendet und kein Theodor, gell? Also Leitkultur und nicht Leitkultur. Okay. Weil man das so tut, irgendwie, wie wenn Familie immer schon das zentrale Ding gewesen war. Aber so wie du vorher geschildert hast, die Rolle, also die Kombination aus langen Arbeitszeiten und der Rolle der Frau in der Familie, die in Wirklichkeit der Lastesel der Familie war, oder Kinderküche, Kirche, oder wie man es auch immer nennen würde, die hat die ganze Woche durchgekackelt irgendwie. Also diese Leitkultur der Familie, das war sicher irgendwie keine positive Leitkultur, dass die Frau die ganze Woche kackelt hat, während Männer, okay, einmal in der Woche haben sie auf ein Bier gehen können, ist jetzt auch nicht unbedingt der große historische Fortschritt, aber dieses Familiending hat ja in Wirklichkeit nicht gestimmt, weil die Familie hat sie in Wirklichkeit die ganze Woche fast nicht gesehen, weil fast alle die ganze Zeit kackelt haben. Also ist ja auch das als Teil unserer Leitkultur zu definieren, eigentlich ein historischer Schmäh.
Die Austrofaschisten haben ja gesagt, die Frauen sollen alle daheim bleiben, ne? Genau. Und auf die Kinder schauen. Ja? Und die Idee dahinter war, dass die hohe Arbeitslosenrate reduziert wird, dass die Männer wieder in die Arbeit kommen. Jetzt war aber das Problem, dass die das ja schon, weiß ich nicht, es gibt ja schon, weiß ich nicht, seit Maria Theresia oder so irgendwas, dass Frauen für die gleiche Leistung weniger verdienen. Und jetzt war aber in den Unternehmen so, dass die gesagt haben, warum soll ich einen teuren Mann anstellen, wenn ich eine billige Frau habe, die die Arbeit genauso gut macht.
Die Leichtlohngruppen in bestimmte Kollektivverträge.
Ja, aber das war dann in die 80er.
Ja, aber es ist eine interessante Entwicklung gegeben, hat sozusagen in den Zweiten Weltkrieg sozusagen, in der Kriegswirtschaft waren noch viele Frauen.
Ja, im Ersten Weltkrieg auch schon.
Viele Frauen beschäftigt und Frauen haben sich ziemlich gelernt sozusagen, ihr Leben zu managen, das mit Geld und Familie und halt die Kinder, die daheim sind. Ne? Und interessanterweise ist ja, dass nach 1945 die Scheidungsquote extrem gegangen ist, weil sie die nach Hause zurückgekehrten Männer sozusagen auf Frauen gestoßen sind, die selbstständig geworden sind. Ne? Und sie diese patriarchalen Strukturen nicht mehr gefallen haben lassen. Also da gibt es interessante Statistiken dazu. Also da hat es wirklich eine hohe Scheidungsrate auf einmal gegeben in den paar Jahren, nach 45, weil die Frauen sich geweigert haben, in diesen patriarchalen Strukturen zu akzeptieren. Ne?
Ich will nur eine Ergänzung machen zu dir, Malise, weil du gesagt hast, 1969, ne, ist dann die 40-Stunden-Wochen gekommen. Und ja, da war ja die Grete Rehor, erste Frau als Sozialministerin,
Textilgewerkschafterin.
Und noch dazu eine Schwarze, also eine aus der ÖVP, und das war ja eine Frau, die ja sehr viele Sozialgesetze dann in Schwung gebracht hat. Ne? Und sie war ja selber als schwarze Kommunistin verschrien in der eigenen Partei. Ne? Also,
und das Schlimme war ja das, schon mit dem Generalkollektivvertrag 1952, ja. Dann mit dem Arbeitszeitgesetz 1969, die ganze Industrie hat geschrien, um Gottes Willen, wir sind am Ende. Wir gehen alle zugrunde und wir werden alle, es wird uns in den Ruin treiben und was weiß ich was alles. Jetzt haben wir seit 2018 diese 60-Stunden-Wochen-Gesetz da vererbt gekriegt. Und wir sind jetzt im Jahr 2024 und hat irgendjemand deswegen mehr Geld gemacht? Nein.
Also, die Kapitalisten, die
kommen sie an. Weil sonst hätten sie jetzt nicht so jammern, dass wir mir so eine schlimme Wirtschaftsrezession haben.
Naja, sie jammern, weil der Profit nie genug sein kann.
Also, wenn ich jetzt gerade gelesen habe, dass die Milliardäre steigen und so, also und immer mehr Geld haben, und das werden immer mehr
Milliardäre. Ich muss sagen, diese Arbeitszeitdebatte im 1. Mai steht ja stellvertretend für was. Also da geht es ja nicht nur sozusagen um die Reduzierung der Arbeitszeit an sich, sondern um die Erkenntnis, dann sagen, das ist die körperliche Ausbeutung, die dahinter steckt. Ja, also das hängt zwar alles zusammen, das ist mir alles klar, ja, aber die Analyse der, ich sage mal, der politisch Verantwortlichen der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung um die Jahrhundertwende, also vom 19. ins 20. war, die Leute kann man nicht mehr mit Tabletten und medizinischen Sachen helfen, sondern es braucht sozusagen eine Systemänderung. Und diese Arbeitszeitverkürzung steht für diese Systemänderung. Ich sage es deshalb, weil wir kommen einen Anteil noch mal dazu, was ist sozusagen dieser 1. Mai. Und unterlaufen worden ist, und das ist wirklich ein gleicher Vergleich zu heute auch, immer mit Migrationsbewegungen. Das ist nämlich interessant. Ne?
Ja.
Wien ist um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert ja extrem gewachsen, von 500.000 Bewohnern auf fast 2 Millionen.
Es hat fast keiner Deutsch kennen.
Ja, und hat keiner Deutsch. Und das waren in erster Linie Menschen aus den Grauenländern der Monarchie, ja, also Böhmen, ja, dann Mähren waren aus dem Süden auch, ne, ja. Aber da, aus Böhmen und Mähren.
Schlesien. Ja,
dann ein hoher jüdischer Anteil war da auch dabei. Ne. Und die haben die Unternehmer noch brutals beschäftigt, die sind meistens auch in so Niedriglohnbereichen tätig gewesen. Und da war da auf einmal, haben die wieder 14 Tage gearbeitet. Man braucht ja die Geschichte der Ziegelarbeiter anschauen am Wiener Berg.
Oder jetzt siehst du das bei den 24-Stunden-Betreuerinnen.
Und jetzt ist bei uns in Wirklichkeit dasselbe. Ne? Also was mit die Kollegen und Kolleginnen von der UNDOC, also undokumentiertes Arbeiten, reden tust, dann merkst du, das sind dieselben Systeme wie vor 100 Jahren.
Ja? Eins ist mir wichtig, weil du, Werner, betont hast, irgendwie die körperliche Belastung, irgendwie heute muss man das ganz eindeutig auch um psychische Belastung ergänzen.
Genau,
ja. Es gibt natürlich viele Jobs, die körperliche Belastung ist bei nicht wenigen Tätigkeiten gesunken durch technische Entwicklung, aber die psychische Belastung ist halt in manchen Jobs enorm. Ich meine, mach einmal 24-Stunden-Betreuung zu Hause irgendwie oder mach einen 24-Stunden-Dienst auf einer Intensivstation oder was auch immer. Es gibt 100.000 Jobs, da bist du vielleicht nicht körperlich zu Tode gearbeitet, aber du bist psychisch so fertig, dass da genauso scheiße geht irgendwie. Und ob du jetzt eine körperliche Erkrankung hast oder ein Burnout oder eine psychische Erkrankung, ist in letzter Konsequenz Bovidl. Die Leute sind kaputt, weil sie zu viel hakeln.
Ja, der ÖGB-Präsident da damals, also in die 80er Jahre, der Anton Benja, hat er bei einer ersten Maikundgebung, ist er ja für die 35-Stunden-Wochen eingetreten. Ne? Und auch der Alfred Dallinger, wenn wir uns erinnern. Ne? Also, und er hat auch damals gefordert, noch der Anton Benja, also ein Maßnahmenpaket zum Erhalt oder zur Erreichung der Vollbeschäftigung. Ne? Von dem redet er heute auch niemand mehr. Ne? Und ich kriege wirklich einen Grant, wenn ich an 2017, 2018 denke, also wo die schwarz-blaue Regierung den 12-Stunden-Tag eingeführt hat, 60 Stunden in der Woche, nicht? Und dann so quasi gesagt hat, das ist eher eine Freiwilligkeit. Nicht? Und in Wirklichkeit, also wenn man sich heute anschaut, also fast, also viele Betriebe arbeiten eben, lassen die Arbeitnehmer 12 Stunden und mehr arbeiten. Ne? Und für aber 8 Stunden Arbeit sind Arbeiterinnen, Arbeiter auf die Straßen gegangen und sind auch teilweise ermordet worden wegen denen oder gestorben, ne? Weil sie solche Sachen gefordert haben. Ne?
Ich meine, ich muss jetzt wieder eine Lanze brechen für den Kollektivvertrag, es tut mir leid, aber in den meisten Kollektivverträgen ist zum Beispiel die 11. und 12. Überstunde so teuer, dass sie das gar nicht mehr auszahlt für die Unternehmen. Man muss auch das annehmen, wenn jemand ein Arbeiter oder eine Arbeiterin ist, man kann nicht 12 Stunden an einer Maschine stehen, das geht nicht. Ja, das geht körperlich nicht, das geht psychisch nicht, weil da muss ich auch noch dazu rechnen, da gibt es einen Anfahrtsweg und einen Abfahrtsweg. Das heißt, wenn man da sagt, weiß ich nicht, jeder braucht da nur eine Stunde in die Arbeit und eine Stunde heim, dann ist der 14 Stunden oder die 14 Stunden am Tag unterwegs und dann vielleicht zu Hause noch Kinder oder so irgendwas, also das kann nicht gut gehen.
Das war aber ein interessanter Podcast-Serie über die Bedeutung von Kollektivverträgen, dann kommt man ein bisschen drüber.
Ja, gern, sofort bin ich dabei.
Es gibt ja Unternehmer, die jetzt dann schon wiederum fordern, 80 Stunden in der Woche. Also genau, ja. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Ne?
Man kommt dann auch drüber reden.
Und die SPÖ fordert 32 Stunden
Woche. Das hat eine Kollektivverträge, die erste Vereinbarung mit dem Kapitalismus. Ja.
Interessante Frage. Genau. Interessante Frage.
Aber das ist ein eigener Podcast. Das
ja. Axel, du hast das gehört.
Ja, ich habe es gehört irgendwie, aber wir beschließen ja das gemeinsam, die Themen unserer Podcasts. Das heißt irgendwie, beim nächsten Klassentreffen am 26. April ist der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren, was ich noch einbringen wollte, irgendwie, um zum Schluss zu kommen. Weil du vorher erwähnt hast, Benja und Dallinger, es war ja der 78er ÖGB-Kongress, wo das erste Mal die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche beschlossen worden ist. Gerade einmal 3 Jahre, nachdem die 40-Stunden-Woche eingeführt worden ist. Aber ich persönlich bin ja, um ehrlich zu sein, mehr ein Fan von Dallinger als von Benja in dieser Frage irgendwie, und der Alfred Dallinger, leider viel zu früh verstorben, hat einmal gesagt irgendwie, wir sind keine Feindinnen der Maschinen, je mehr Arbeit die Maschine dem Menschen abnimmt, desto mehr wird den Menschen Zeit finden, ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Aber das setzt voraus, dass bei den Leiterinnen des Staates sozialpolitisches Verständnis vorhanden ist, dass die Arbeitszeit in dem Maße verkürzt wird, in welchem die technische Entwicklung voranschreitet, ist seit Ewigkeiten nicht passiert. Es mag noch ein fernes Ziel sein, aber so wie es möglich war, die Sklaverei und Leibeigenschaft zu stürzen, so muss es auch möglich sein, mit der Lohnsklaverei fertig zu werden. Also das letztliche und Endziel muss natürlich neben dem alltäglichen Kampf für kürzere Arbeitszeiten die Abschaffung und Überwindung der Lohnarbeit sein. Irgendwie. Okay. Und bei der Abschaffung und Überwindung der Lohnarbeit geht es natürlich auch immer um die Frage, wer die Kontrolle über diese Gesellschaft hat, liebe Hörer und Hörerinnen. Und genau dieser Frage werden wir uns im nächsten Podcast widmen, weil das nämlich auch über viele Jahrzehnte eine ganz wesentliche Forderung auf die Demonstrationen zum 1. Mai war. Hat euch unser Podcast gefallen? Schreibt uns zurück an kontaktet@widerstand.at, verbreitet es weiter, wenn er euch noch besser gefallen hat. Ihr findet es auf unserer Website auf widerstand.at, auf die ganzen Podcatcher, auf unsere ganzen Social Media. Und vielleicht sehen wir uns ja am 1. Mai und sagen dann ganz laut gemeinsam:
Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.